Hallo Thomas.
Hallo lieber Hennes.
Wie geht's dir?
Natürlich geht's mir gut. Es ist heute ja der 2. Mai.
Der 2. Mai 2020.
Und wir eröffnen ja, beziehungsweise wir veröffentlichen ja immer am Montag.
Ja.
Wir könnten natürlich auch am Sonntag aufnehmen, aber du, lieber Hennes, machst ja Sonntag immer Digital Detox.
Detox kann ich jedem empfehlen, sich mal vielleicht einen Tag zu nehmen, wo man nicht am Handy hängt oder nicht am Computer oder am iPad oder so, sondern einfach mal was liest und mal was kocht oder spazieren geht, Fahrrad fährt und so, damit man mal so ein bisschen... damit auch so ein bisschen Struktur reinkommt, ne? Weil ich habe zum Beispiel festgestellt jetzt, mir war total schwindelig die Tage und ich habe gedacht, scheiße, ich habe jetzt irgendwie so einen Anfall, weiß nicht, in unserem Alter, weiß ja, Schlaganfall kann ja alles sein. Ich hatte aber sonst keine Symptome. Ich habe immer nur so eine Schlagseite gehabt, wenn ich durch die Wohnung gegangen bin, musste mich dauernd festhalten. Und habe dann überlegt, ja, natürlich, ich gucke die ganze Zeit auf irgendwelchen Monitore und lese natürlich viel. Meine Augen sind total überanstrengt.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, Moment mal, hier liegt doch eine Lesebrille. Die habe ich doch so selten auf. Zack, ging es mir besser. Dank Lesebrille. Also das sind so Phänomene jetzt natürlich. Wenn sich das Leben so ändert, wie es jetzt gerade sich verändert, sich die Gewohnheiten so ändern, dann muss man auch bestimmte Sachen wieder neu justieren, damit man irgendwie klarkommt.
Ja, oder wie die Vernünftigen unter uns sagen, es ist auch eine Chance.
Ist es auf jeden Fall.
Ist es auch. Ja, und gestern war ja 1. Mai.
Genau, Freitag, der 1. Mai.
Der Kampftag, heraus zum 1. Mai, der Kampftag der Arbeiter und Werktätigen. Und da musste ich natürlich an alte DDR-Zeiten denken. Und wir Ossis, ich weiß nicht, wie es bei euch im Westen war, wir Ossis mussten ja demonstrieren. Ja, obwohl das ja nur eigentlich ein Feiertag war, das heißt, wir hätten eigentlich alle in der Pofe liegen können.
Naja, das war ja Sinn und Zweck, das ist ja sowieso so ein Paradoxon, der 1. Mai, Tag der Arbeit, alle haben frei. Wir sind auch demonstrieren gegangen, aber wir haben das freiwillig gemacht.
Ja, wir eben nicht, bei uns war das ein freiwilliger Zwang sozusagen.
Ja.
Bis Ende der 70er Jahre war es eigentlich so, dass dann die Schulklassen oder die Kollektive, also die Arbeitskollektive, die sind dann eben, wenn sie, was weiß ich, 8.30 Uhr oder 9 Uhr sich verabredet haben, sind sie dann also zu diesem Stellplatz hin, sind dann zu ihrem Chef, zu ihrem Brigadier oder zu ihrem sonst wo hin und haben sich kurz gemeldet und waren dann spätestens nach 15 Minuten weg und sind dann wieder nach Hause oder sind dann gleich in die Kneipe.
Also es war dann zentraler Platz irgendwie, wo du warst in Leipzig?
Naja, es gab so Stellplätze. Ich sage jetzt einfach mal so, dass dann eben, du bist jetzt beim Betrieb VIB Schwarze Pumpe oder weiß ich, so, und dann sagen die, ja, das ist eben Max-Engels-Straße, Rosa-Luxemburg-Platz.
Ja.
So, da treffen wir uns. So. Und da trafen sich dann eben die ganzen Kollektive. Um dann natürlich dann haben sie sich alle eingereiht in diesen Demonstrationszug. Das Problem war aber, dass natürlich das wahnsinnig viele Ossis gemacht haben. Das heißt, ganz viele sind stiften gegangen. Mhm. Das heißt, nur noch ein Drittel war dann übrig. Dann mussten die Genossen sich natürlich was überlegen. Da haben sie sich gedacht, okay, dann müssen wir sie eben wieder einzäunen. Das heißt, die haben dann so eine Art Zaun gebaut, in dem bist du dann also zu deinem Kollektiv hin und dann kamst du aber nicht mehr raus.
Und was dann ist, wenn du pinkeln musstest?
Na gut, ja, klar, aber im Großen und Ganzen war das...
Klos? Das ist das, die Frage, die jetzt über meinem Kopf schwebt, wenn sowas ist.
Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, weil ich noch niemals eine Frau war. Ich kenne eigentlich immer nur Frauen, die dreimal in der Stunde pullern müssen. Also wir Männer haben, glaube ich, nicht die größere Blase, aber wir halten da länger aus. Kann es sein? Oder bist du da?
Das kommt immer drauf an. Also ich immer gemacht habe, war am 1. Mai natürlich. Ich komme ja aus einer sehr sozialdemokratischen Familie. Da war 1. Mai natürlich immer Pflicht. Und ich war auch auf dem Ostermarsch in den 80ern natürlich, als es dann um die Abrüstung ging und so. Und da erinnere ich mich dran, dass da auch schon gepichelt wurde, auch vorher schon. Und
ja, tierisch. Also letztendlich
da wurde dann halt in die Landschaft gepullert.
Da wurde ich in die Landschaft gebunden und natürlich die ganzen, mein Vater war ja Musiker und arbeitete beim Sender Leipzig und dann trafen die sich natürlich alle in den Kneipen mit den ganzen Schauspielern, mit den Musikern und die haben ja auch damals noch geraucht, das war unfassbar, was die geblotzt haben.
Also, war das denn eine jetzt mal mit dem Einzäunen mal abgesehen, war das denn was Angenehmes oder hatte man da auch immer das Gefühl, wir müssen jetzt hier sein, wir werden beobachtet, wenn wir das nicht machen oder gab es da so, weil du sagtest, Leute sind abgehauen und...
Naja, also stiften gegangen, jetzt nicht abgehauen, sondern einfach, die sind dann wieder nach Hause gegangen.
Ach so,
Das meine ich
ja. Das ist von wegen
Anwesenheitspflicht. Genau, also das war... Also ich glaube, also dass diese ganze Veranstaltung war einfach sehr unangenehm, weil es du liefst dann also mit diesen Tausenden von Menschen und dann hörstest du immer so, ja, wir grüßen die Werktätigen des VEB, rote Lampe, ja. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, ja. Hoch, hoch. So, dann hatten wir alle solche Plastiknelken oder irgendwelche Winkelemente, wie es so schön heißt. Ja. Und dann liefst du dann eben... Ja, genau. Und ich war, als ich dann in Berlin Schauspiel studiert habe, Mitte der 80er Jahre, bin ich dann tatsächlich da in die Karl-Marx-Allee runter und bin dann wirklich an die Tribüne und habe dann wirklich noch Honny gesehen und Willi Stoff und die ganzen anderen Dödel. aber im Großen und Ganzen war das eine peinliche Veranstaltung, weil letztendlich die Realität anders war. Und da hat sich einfach, wie man es eben aus dem Fernsehen kennt, hat sich eben haben sich die Diktatoren oder der Diktator hat sich feiern lassen auf eine sehr befremdliche, weltfremde Art und Weise. Yeah. Und naja, aber wir wollten ja eigentlich über was anderes reden. Das ja, war aber, ja nicht das aber Thema. Aber
lass uns mal kurz beim 1. Mai bleiben, weil jetzt ja gerade ja, 1. Mai ist ja mit, nicht nur Tag der Arbeit und es wird Arbeitnehmer demonstrieren, sondern das ist natürlich jetzt auch die ganzen Linken und die ganzen Radikalen und so weiter. Und da war ja jetzt doch was los bei euch in Berlin, in Kreuzberg, habe ich gehört.
Ja, absolut.
Gucken die Leute keine Nachrichten? Machen die sich nicht klug darüber, was gerade los ist draußen? Und dass man solche Versammlungen vielleicht doch nicht machen sollte? Oder worum geht's da jetzt gerade? Was ist da los?
Ich bin da total deiner Meinung mit dem, was du da so antriggerst, sage ich erstmal so. Aber es ist wieder mal das Problem zwischen emotionaler Wahrnehmung und Faktenwahrnehmung. Okay. Und wenn die Emotionen hochkochen und eben so der alte Hass und wenn man eben einfach sich nicht die Fakten anguckt, und das ist ja auch genau das, was momentan passiert. Es gibt eben immer noch die Leute, die völlig, sag ich erstmal, losgelöst von den Fakten auf den Politikern rumhacken und sich beschweren über die schlechten Politiker und das sowieso alle und dann die üblichen Verdächtigen werden dann aufgezählt. Wo ich dann sage, ja, aber schaut euch doch mal die Fakten an und guckt euch doch mal die Zusammenhänge an und überlegt euch auch mal, was die gerade leisten müssen und was sie für eine hohe Verantwortung haben. Und natürlich ist es immer leicht, immer in die alten Denkschemata zurückzukehren und dann einfach noch zu sagen, ja, fuck the Establishment, Arschlöcher und so. Und das ist natürlich, ich schüttel da auch mit dem Kopf, weil ich dann sage, Leute, das ist mag ja alles stimmen, aber wir leben jetzt gerade... Auch wenn das jetzt, es klingt jetzt härter als es ist, aber wir leben wirklich in einem Ausnahmezustand.
Ja, natürlich.
Und das müssen wir einfach akzeptieren und das müssen wir gemeinsam miteinander durchstehen.
Aber das,
auch wenn es scheiße ist.
Aber auch das, was du sagst mit dieser emotionalen Wahrnehmung, ich glaube, das hat sich natürlich jetzt durch den 1. Mai auch manifestiert. Natürlich, das ist natürlich ein Datum, das ist eine Ansage. Und ich glaube, dass jetzt der Moment ist, wo viele Leute auch echt einen Rappel kriegen und auch einfach sagen, wir müssen jetzt raus. Wie gesagt, das sind ja Gefühle, die du nicht negieren kannst. Du kannst ja nicht sagen, deine Gefühle sind falsch. Ja,
nee.
Du musst ja sagen, aber dass das ein Ventil ist und da muss man natürlich jetzt aufpassen, was da passiert. Jetzt ist ein Kamerateam in Berlin angegriffen worden von der Heute-Show, wo unser lieber Freund Abdel Karim auch dabei war. Ich habe jetzt noch nichts Neues gehört, was da jetzt Phase ist und was da war. Also da entladen sich auch gerade Sachen. Also wir sitzen nicht auf einer Bombe, aber es knistert ordentlich. Also es knistert, es ist Spannung.
Ja. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass unsere Regierung entgegen der Empfehlung der Wissenschaftler viele Sachen aus rein psychologischen Gründen jetzt lockert. Ich glaube, dass das RKI an vielen Stellen viel strenger wäre und wo dann wirklich die Psychologen, die mit Sicherheit mit der Regierung, mit den Politikern zusammenarbeiten, sagen, Leute, wir müssen irgendwie aufpassen, dass die nicht total durchdrehen.
Ja, ja.
Aber ich glaube auch, dass in den nächsten Wochen ein Widerstand sich entwickeln wird, was ich irgendwie emotional verstehe, aber von den Fakten her ist es einfach, es ist schwer und ich merke es ja auch in mir selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke auch in mir so eine, nicht Lethargie, aber es geht mir so langsam ein bisschen auf den Sack.
So eine Frustration stellt sich so ein und das ist jetzt natürlich gesellschaftspolitisch und emotional halt auch sehr, sehr interessant jetzt die Zeit und wenn das vorbei ist, werden wir rückblicken und das auch vielleicht mal ein bisschen analysieren können. Eine ganz andere Frage, wo geht's denn in Urlaub bei euch dieses Jahr? War das nicht eine Überleitung?
Das war
investigativ. Verdächtig.
Grimme-Preis. Du, wir fahren wie so oft, wir bleiben in Balkonien.
Ja.
Und müssen leider, wahrscheinlich genauso wie du, wir hatten ein schönes Häuschen in Spanien über Airbnb, hatten wir uns das schon alles bestellt und es ist wirklich ganz wunderbar. Und wir waren zu dritt und haben dann aber auch noch organisiert, dass der beste Freund meines Sohnes dann auch noch dazu kommt, also dann in der letzten Woche, in der wir da gewesen wären.
Ja.
Aber wie gesagt, Spanien ist ja nun auch wirklich ein Brennpunkt in Sachen Corona und deswegen glaube ich wirklich nicht, dass wir da hinfahren werden. Wir müssen in Berlin bleiben. Berlin ist auch schön und in Berlin kann man auch schöne Sachen machen.
Wir müssen ja nicht nur zu Hause bleiben, weil wir nirgendwo anders hin können, da kommen wir gleich noch drauf, sondern auch natürlich, weil auch die Kohle nicht so locker sitzt. Ne? Das ist jetzt auch einfach auch dann auch nicht so, ne? Wir als Freiberufler, nicht systemrelevante, verdienen ja im Moment weniger bis gar nichts. Ja. Und da kann man sich natürlich dann auch nicht so was leisten, so mal eben Hotel so weit. Das ist jetzt natürlich auch bei mir die Frage. Ich vermisse jetzt gerade auch so ein bisschen dieses Wegfahren. Dadurch, dass ich im Ruhrgebiet lebe und sehr, sehr nah an Holland bin, bin ich schon mal einen Tag rüber nach Holland gemacht. War mal in Arnheim und ich bin auch schon früher öfter noch mal einfach so nach Amsterdam gefahren und abends wieder zurück. Und mittlerweile, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, möchte ich halt auch gerne ein bisschen bleiben. Also ich möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Amsterdam fahre, ins Rijksmuseum gehen und möchte dann übernachten und am nächsten Tag noch da lecker was essen, dann abends vielleicht mit dem Zug zurückfahren. Das ist von oben aus eine 3-stündige Zugfahrt. Das ist mit dem Auto auch jetzt durch die Temporegelung, 100 Stundenkilometer darf man ja noch fahren, wahrscheinlich auch eine 3-Stunden-Fahrt. Das geht, das kann man machen. Man kann morgens hinfahren und abends zurück. Wir sind auch schon mal ans Meer gefahren und wieder zurück. Das geht alles. Belgien ist genauso nah, bin ich auch sehr gerne in Brügge, aber auch Belgien ist natürlich ein ganz heißes Eisen im Moment, eine ganz, ganz schwierige Kiste da, was da auch gerade passiert. Da ist ja jedes Land auch anders. Das heißt, diese Fluchten, die wir im Ruhrgebiet haben, auch wirklich in andere Länder zu fahren, das ist ja ein Privileg, was viele, die am Rand von Deutschland leben, natürlich auch was ich denke an den Elsass und ich denke auch, weiß nicht, wenn ich in München leben würde, ich wäre auch dauernd in Italien wahrscheinlich. Ja. Aber Berlin ist schon wirklich, wo willst du denn hin? Willst du nach Polen?
Nee, kannst nichts machen. Du kannst nach Frankfurt oder fahren, aber das macht einen ja auch traurig.
Naja, pass mal auf. Also es wird ja so sein, dass wir also wahrscheinlich dieses Jahr auch in Deutschland, wenn wir klug sind und wenn wir sagen, okay, wenn wir vernünftig sind, sagen wir, bleiben jetzt einfach in Deutschland. Das ist ja so, ich weiß nicht, und ich sag jetzt mal, wo ich mit meinen Eltern als Kind immer hingefahren sind. Wir sind immer an den gleichen Ort gefahren, in Kärnten in Österreich, immer ins gleiche Dorf, ja, immer in die gleiche Pension, das war quasi mit Familienanschluss und das ging so lange, bis ich glaube ich 15 war, bis ich irgendwann mal rebelliert habe, bis ich irgendwann gesagt habe, ich möchte im Sommer einfach mal was anderes machen und da bin ich irgendwann mal dann hab dann angefangen, auch alleine mal wegzufahren. Ich war 86 mit meinem Bruder für 3 Wochen in Irland, das war für mich das Größte, sowas, aber es war einfach so, meine Eltern sind immer dahin gefahren, wo sie das kannten und wo sie quasi genauso gelebt haben wie zu Hause eigentlich auch. So, also da gab es keinen Abenteuerlust, da gab es keine Entdecker-Spirit und so. Ne? Und da habe ich irgendwann mal angefangen, drunter zu leiden und habe dann auch so eine Reisenleidenschaft entwickelt sozusagen. Und in unserem Beruf kommt man natürlich auch viel rum. Aber wo seid ihr denn hingefahren in der DDR
damals? Also als du mir gesagt hast, worüber du reden willst, habe ich mich natürlich nochmal kundig gemacht, damit ich keinen Unsinn erzähle, weil ich auch ehrlich gesagt doch eine ganze Menge vergessen habe. Aber als ich dann so ein bisschen gegrast habe in meinem Hirn, kamen dann doch viele Erinnerungen wieder hoch. Also ich bin mit meinen Eltern fast regelmäßig, also fast jedes Jahr in Koserow gewesen, Mecklenburg-Vorpommern, also Usedom, direkt an der Ostsee. Und das lief aber alles über das FDGB, über den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund.
Ja.
Wie sowieso eigentlich der gesamte Urlaub oder der Tourismus, ich will nicht sagen zu 90%, aber zu großen Teilen wirklich über das FDGB lief.
Mhm.
Interessant war daran natürlich der Gedanke, dass die Machthaber wissen, wo treiben sich denn die Werktätigen rum, wenn sie Urlaub machen.
Mhm.
Das heißt, man musste eben Anträge stellen, also nicht nur für die FDGB-Urlaubsheime, oder die Hotels, die es eben, die FDGB-Hotels, die es gab, sondern eben zum Beispiel auch, wenn du Camping machen wolltest in der Tschechoslowakei oder in Polen oder in Ungarn oder so. Und das Problem war dann eben auch mit diesen Stellplätzen. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie das in der heutigen Zeit ist, aber damals waren eben die Stellplätze weg. Und wenn du eben Pech hattest, sowohl bei den FDGB-Urlauben als auch beim Camping, also wo du sozusagen, bei Camping warst du ja sozusagen autonom und konntest also komplett dein eigenes Ding machen, mehr oder weniger. Wenn du da keine Stellplätze gekriegt hast, dann konntest du eben keinen Urlaub machen. Und es gab eben auch viele DDR-Bürger, die nur alle 2 oder 3 Jahre mal einen FDGB-Ferienplatz bekommen haben.
Und der FDGB hat dir gesagt oder euch gesagt, wo ihr hinfahrt? Oder?
Naja, die haben die Ferienplätze vergeben und die hatten eben ein Kontingent. Und ich habe etwas ganz, also das Problem war ganz einfach, da sie eben alles kontrollieren wollten und da eben wirklich ein Großteil des Urlaubs über den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund lief, hatten sie aber am Ende nicht genug Plätze. Logischerweise. Und dann verfielen sie manchmal auch in eine List, ne? Also wenn es dann, natürlich gab es auch Schmuggel beziehungsweise eben Schwarzmarkthandel. Und wenn die dann festgestellt haben, dass auf Usedom, Hiddensee, Rügen oder im Thüringen oder sonst wo, also in den Urlaubsorten, wenn da ein Hotel oder ein Gastronom Schwarzmarkt gemacht hat oder irgendwelche Sachen verschoben hat oder so, dann wurden die schlichtweg enteignet. Und dieses Hotel und dieses Restaurant ging dann ins Eigentum des FDGB über und schwuppdiwupp hatten sie wieder ein paar Plätze mehr, sowohl im Restaurant als auch in den Hotels.
War das willkürlich oder war das immer begründet mit den Enteignungen?
Das war, das war natürlich, für sich eigentlich in der DDR. Das ist ein komplett eigenes Thema für sich, aber es war natürlich keine Willkür. Natürlich hatte das was mit Stasi zu tun, das hatte mit Sicherheit natürlich auch was damit zu tun, dass Leute sowieso schon im Fadenkreuz der Stasi waren, weil dann eben derjenige sowieso, also ich meine, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die kann man also in dem Zusammenhang eigentlich fast gar nicht erzählen, aber trotzdem erzählt es doch eine ganze Menge, weil natürlich die Restaurants und die Hotels, die also mit dem FDGB zusammenarbeiteten, beziehungsweise die eben sozusagen über den FDGB ihre Plätze vergaben, die hatten natürlich eine unglaubliche Macht. Und hatten schon fast was Mafiöses an sich. Und wie gesagt, wir machten Jahr für Jahr in Koserow Urlaub und wir hatten uns dann angefreundet mit einem Kneiper, ich sage jetzt den Namen nicht, und der war eben in Koserow doch relativ bekannt und über den lief eben, dieses Restaurant war eben auch über den FDGB eingeteilt worden und bei dem war natürlich die Hütte rund um die Uhr immer voll mit Menschenmassen. Und der machte aber eben auch so ein bisschen Gemauschel. Und das war vor 40 Jahren. Und jetzt vor einem halben Jahr treffe ich in Greifswald die Tochter dieses Kneipers, mit der ich so ein bisschen befreundet war. Und dann sage ich zu ihr, Mensch, wie geht's denn deinen Eltern? Und dann sagt sie, ja, meiner Mutter geht's ganz gut. Die wird jetzt 95. Und wie geht's dem Vater? Und ich dachte mir so, sie wird jetzt sagen, der ist tot. Und dann sagt sie auch, ja, der ist tot. Und ich sage, ach Mensch, und er war schon alt. Und sagt sie, nee, den haben sie kurz nach dem Mauerfall erschlagen.
Oh,
wie gesagt, ja, wie, was und wer war das? Ja, das ist bis zum heutigen Tage nicht aufgeklärt worden.
Oh, weia. Das ist echt, das sind, was du sagst, das sind ja Kriminalfälle eigentlich. Also so
das sind Kriminalfälle.
So Mafioso und so Sachen, die man, was weiß ich, jetzt so hier mexikanische Drogen, weißt du, so.
Ja. Das wird alles nicht passiert sein, aber es werden Schiebereien passiert sein, es wird Verrat passiert sein. Und es gibt ja sehr gute deutsche Krimi-Autoren. Also das wäre zum Beispiel auch mal so, wahrscheinlich gibt es das auch von Wolfgang Schorlau. Oder
also
es gibt
ich, da so ja, wirklich, genau.
Da gibt es mit Sicherheit auch Krimis, die genau das behandeln. Und da ist eben auch eine ganze Menge Schlimmes passiert. Aber es war eben, dieser FDGB-Urlaub war eher wie ein Krankenhausaufenthalt, weil du wurdest eben die ganze, es war eben alles durchorganisiert. Es fing eben mit dem Frühstück an. Ja, das gab dann eben, in den meisten Restaurants hatten sie eben nicht genug Plätze, dann wurde das eben eingetaktet. Das heißt, irgendwie von 8 bis 9 kam eben Schicht Nummer 1 und Schicht 2 kam dann von 9 bis 10. Und so ging das eben den ganzen Tag über. Und es war eben alles organisiert und es war alles durchgetaktet. Und es gab dann eben eine Einweisung und es gab dann eben auch Gemeinsamkeiten. Und das hatte eben den Nachteil, dass du dich eigentlich mehr oder weniger immer so ein bisschen beobachtet gefühlt hast, weil natürlich dadurch die Urlauber auch immer im Blickfeld blieben und man natürlich immer wusste, was machen denn die Bürger.
Hast du dich als Kind, hast du dich da wohl gefühlt? War das eine Abwechslung für dich, so ein Urlaub, oder war das Business as usual?
Das war Business as usual. Ich kannte es ja nicht anders. Und mein Vater hatte aber irgendwie sowas gedrechselt oder beziehungsweise gedeichselt.
Gedeichselt, sagen wir mal.
Das war das gesuchte Wort. Der hatte etwas irgendwie gedreht, sowas organisiert, genau, dass wir nicht in so einem aseptischen FDGB-Heim oder FDGB-Hotel untergebracht waren, sondern wir waren dann manchmal wirklich in so Pensionen untergebracht. Aber die Verpflegung, also Essen, morgens, mittags, abends, lief dann wirklich über das FDGB. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass es natürlich auch richtig super schicke Superhotels gab, die FDGB-Hotels waren. Also wie zum Beispiel das Panorama-Hotel in Oberhof oder das Neptun in Warnemünde. Das waren dann wirklich so die 4-Sterne-Superhotels oder manchmal sogar 5-Sterne-Hotels, die dann auch für die Bürger zur Verfügung stand. Aber gerade das war natürlich unglaublich begehrt. Und da einen Platz zu bekommen für Warnemünde, also fürs Neptun oder fürs Oberhofer Panorama Hotel, war natürlich so ein Sechser im Lotto.
Seid ihr denn immer in den gleichen Ort gefahren oder hast du auch ein bisschen was gesehen vom Land?
Naja, wir waren in Koserow eben, ne? Also auf Hiddensee. Und dann war natürlich ja gleich um die Ecke der FKK-Strand. Und ansonsten, mein Vater oder beziehungsweise wir hatten ein Auto, erst hatten wir einen Skoda und dann hatten wir tatsächlich einen VW Golf. Und dann sind wir dann natürlich rumgefahren nach Heringsdorf und in alle möglichen, einfach um mal was anderes zu essen, um nicht diesen, ich will nicht sagen den Einheitsfraß, das wäre natürlich jetzt übertrieben, aber das ist einfach, weißt du, wenn du dann so durchgewunken wirst und dann so jetzt aber Plätze freigeben, weil jetzt kommen nochmal welche. Ja. Also das war eben so das Ding. Und mit Urlaub machen, es gab ja bei mir auch noch dieses andere Ding, natürlich mit Kinderferienlager. Gab es sowas eigentlich im Westen auch?
Das gab's auch. Wir hatten auch Pfadfinder und sowas, aber das habe ich nie gemacht. Das habe ich als Einzelkind-Freak irgendwie nie gemacht. Also da war ich war immer alleine. Also.
Du warst
immer alleine.
Kinderferienlager, das war eben zum Beispiel auch so eine Sache, die mir jetzt auch nochmal bewusst geworden ist. Die Sommerferien in der DDR waren, beziehungsweise generell alle Schulferien waren immer zeitgleich in der DDR.
Ja.
Also ähnlich wie in Frankreich, wo das ja auch so ist, beziehungsweise die Sommerferien sind ja in Frankreich auch immer zentral gleichgeschaltet, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und das, wir hatten auch immer, ich glaube, es waren immer 8 Wochen, also richtig lange Sommerferien. Und dann gab es eben auch einige, wie sagt Gerhard Polt, Kindkollegen, also Mitschüler, die haben dann Ferienjobs gemacht und haben sich noch ein bisschen Geld dazu verdient. Hast du sowas auch mal? Ich habe doch sowas nie gemacht, Ferienjobs. Hast du sowas gemacht?
Ich habe Ferienjobs gemacht erst, als ich studiert habe. Also ich habe, als ich studiert habe, 89, 90 und 91, habe ich in den Sommerferien immer bei Opel am Band gearbeitet, hier in Bochum.
Ja. Und aber nicht als 14-Jähriger.
Nee, nicht als 14-Jähriger, das habe ich nicht.
Ich auch nicht, aber das haben eben viele gemacht. Und dann, als ich dann eben 14, 15, 16 wurde, habe ich mir dann einen Rucksack genommen, zusammen mit meinem Freund Rocco, beziehungsweise da mit meiner damaligen Freundin Monika. Und dann sind wir da mit einer Kraxe los und sind dann mit dem Zug bis runter nach Bulgarien. Und das war eigentlich ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ihr seid auch schon in die Tschechoslowakei, Polen,
Bulgarien. Und was immer ein Problem war, was gar nicht ging, das war Jugoslawien.
Okay.
Also Warum? Das heutige Serbien, Slowenien, das sind ja 6 Staaten, Herzegowina, Bosnien und bla. Und da durften wir, also was heißt, da durfte man nicht einfach hin, da musste man auch einen Antrag stellen. Mhm. Also musstest du ein Visum stellen, weil...
das war noch unter Tito, ne?
Das war noch unter Tito und Tito hatte immer, hat sich mit Stalin angelegt in den 40er Jahren und fiel dann also in Ungnade und war dann ähnlich wie so Trotzkisten. Es gab dann auch wirklich die Titoisten, wirklich, also das ist keine, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Und da gab es wirklich richtig, Stress, weil Tito wirklich einen dritten sozialistischen Weg gehen wollte. Ja. Und das lockerte sich erst nach dem Tode Stalins. Chruschtschow, der übrigens ein dicker Kumpel von Stalin war, hat dann aber so einige, also ansatzweise einige Gräueltaten von Stalin aufgedeckt. Und dann lockerte man auch wieder die Verbindung und auch das Verhältnis zu Jugoslawien. Also das war jetzt nicht mehr so eine Persona non grata oder so ein Land non grata, sage ich jetzt mal so. Und man konnte hinreisen, aber es war doch sehr, sehr schwierig, weil in gewisser Weise Jugoslawien immer ihren eigenen Weg gegangen, also die Jugoslawen sind immer ihren eigenen Weg gegangen und Tito war natürlich auch ein Diktator, aber trotzdem irgendwie hat er sich von Moskau nicht, hat sich da nicht bevormunden lassen.
Und da kreuzen sich jetzt so ein bisschen unsere Wege, weil wir waren ja immer in Kärnten, was ja sowohl in der Nähe der italienischen von Italien war. Also da war ich erinnere mich, dass wir mal nach Venedig gefahren sind, mal so für glaube ich 4 Stunden sind wir hingefahren. Und wir sind ganz oft nach Jugoslawien gefahren, also nach Slowenien, über den Berg rüber. Und da gab es so eine Station, und ich glaube Kranjska Gora oder so wie das hieß. Und da konnte man billig Zigaretten kaufen und Schnaps und alles billig. Das war so eine Zoll. Ne? Und da hat mein Vater wirklich, da sind wir zurückgekommen aus dem Urlaub von Kärnten, aus Kärnten, und wir hatten immer den Kofferraum voller Almdudler, palettenweise Almdudler-Dosen, die du jetzt an jeder Tankstelle kriegst, die es damals nur in Österreich gab. Und natürlich Zigaretten, billige, nachgemachte Zigaretten. Und Parfüm, mal so Sachen. Das hatte mein Vater dann mitgenommen. Und er war auch zwischendurch mal in Slowenien und da und hat sich da so Kriegsschauplätze angeguckt, weil er war sehr, sehr interessiert, was so den Krieg anging, weil er war selber ja als 16-Jähriger an der Flak und war dann auch in Gefangenschaft und hat sich sein Leben lang immer für Krieg und sowas interessiert und also ich meine, es war klar, ihr konntet nicht mal eben rüber nach Deutschland fahren, ihr konntet mal nicht irgendwie nach Holland oder nach Frankreich und Italien. Wie hat man dir das denn erklärt eigentlich, dass das nicht geht? Kannst du dich daran erinnern, wie das...
Naja, das ist einfach, du musst dir das so vorstellen, wenn, da, also... Stell dir das vor, stell dir das Land, in dem du lebst, vor wie eine Wohnung. Und in dieser Wohnung gibt es eben bestimmte Dinge, ja, die gibt es eben, und bestimmte Dinge gibt es in der Wohnung nicht. Und dann gibt es eben auch 2, 3 Türen. Und da wird dir von Anfang an gesagt, hinter dieser Tür, da wohnt die Oma, aber da darfst du nicht rein. Und das war für mich eben klar und das war für mich Gesetz. Meine Oma väterlicherseits lebte ja in Köln. Und die durfte ich auch nie besuchen. Also das war für mich Gesetz und das war für mich auch vollkommen klar.
Das war für dich einfach selbstverständlich, das hast du auch nicht
hinterfragt. Das war für mich total selbstverständlich. Und was mir in diesem ganzen FDGB und Urlaub und mit diesen ganzen Schwierigkeiten zusammenhängt, also das darf man ja auch nicht vergessen, diese Reisefreiheit hat ja unter anderem auch was damit zu tun, dass du als DDR-Bürger, also speziell bei diesen FDGB-Heimen, FDGB-Hotels, das war ja immer überfüllt.
Ja.
Und es mangelte ja auch an nicht nur an Betten, sondern es mangelte dann an Sachen wie Bier, es mangelte dann an Getränken, es mangelte an dem und dem und dem. So, also es gab dann diesen Mangel, logischerweise, ist doch klar, ein Volk von 17 Millionen, die machen dann auf einmal alle... Urlaub und die brauchen alle ein Bett. Und diese Reisefreiheit hat ja auch was damit zu tun, einfach auch mal nicht nur hinzufahren, wo ich hinfahren möchte, sondern vielleicht auch mal zu einem Ort hinzufahren, wo nicht ganz so viele Menschen sind.
Und gab es einen Ort, wo du unbedingt hin wolltest und nicht konntest? Gab es da irgendwie hattest du so ein Fernweh? Gab es sowas, was ich nach Venedig oder nach Italien oder sowas?
Also ich hatte natürlich Fernweh, ich hatte Fernweh definitiv nach West-Berlin. Ich wollte irgendwie immer gerne nach West-Berlin, weil ich irgendwie, ich habe über die Funkausstellung habe ich immer so Sachen gesehen, das fand ich irgendwie damals in den 70er Jahren, als die Funkausstellung wirklich noch eine Relevanz hatte, wo sich wirklich die Superstars getroffen haben. Das fand ich einfach toll und spannend. Ich bekam das ja auch mit über die Kultur, die da in West-Berlin abging und die Musik und alles. Das fand ich immer spannend. Und natürlich wollte ich unbedingt nach New York. Also klar.
Ja.
Das waren so diese Fernziele, die ich immer hatte. Mit Natur hatte ich es noch nie so. Das ist erst viel, viel später gekommen, als ich dann über die Kreuzfahrtschiffe und über die Kreuzfahrten dann plötzlich gesehen habe, um Gottes Willen, ist das schön hier, dass ich dieses Privileg hatte dann irgendwie. Ich war ja dieses Jahr in Kapstadt und so. Also wenn du dann diese Natur erlebst und so, das fand ich schön. Aber das war so dieses Fernweh. Und ich glaube, das war eben auch mit dieser Reisefreiheit. Viele Ossis hatten einfach die Schnauze voll, nicht nur von der Bevormundung als Mensch, sondern auch mit der Bevormundung, Urlaub zu machen, also Ferien zu machen. Ja. Weil du hattest ja nicht so viele Urlaubstage und dann fuhrst du dann eben, irgendwie bliebst du im Land, was nicht unbedingt das Schlimmste ist, aber warst dann eben in so einem reglementierten, völlig überfüllten Urlaubsort und wo du dann sagst, es ist aber auch nicht wirklich Urlaub. Also zumindest habe ich mir Urlaub anders vorgestellt. Mhm. Oder aber gesagt, oder anders gesprochen, es wäre auch mal schön, wenn ich das selber bestimmen könnte, ohne dass die Partei immer ein Auge drauf hält.
Und wo bist du zum ersten Mal, wo bist du hingefahren, als du zum ersten Mal weg konntest?
Oh Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also das erste Mal hingefahren. Ich glaube, ich bin nach Mallorca gefahren,
okay.
weil ein guter Freund, ein Kommilitone, zu mir sagt, lass uns mal hin.
Ja.
Und dann sind wir dort gewesen und haben uns dann ein Auto genommen und sind dann, haben natürlich klar auch den Ballermann mal mitgenommen, aber sind dann über die Insel gefahren und waren einfach total begeistert, ja. Hatten irgendwie... Und ich glaube, nee, Quatsch, ist dummes Zeug. Ich war ein Jahr vorher, das war 92, ein Jahr vorher war ich mit einem, bin ich mit einem Kommilitonen, Marco Bräutigam, Schauspieler, waren wir in der Dominikanischen Republik.
Oh.
Und da sind wir hingefahren für 3 Wochen mhm. und haben da einen Tauchschein gemacht.
Mhm.
Und das war total spannend und hatten da wirklich eine ganz, ganz billige Absteige. Aber uns war das scheißegal. Ja, wir haben Tauchschein gemacht und wir hatten eine gute Zeit dort und es ging es gut und wir waren happy und wir haben die Freiheit genossen und tagsüber tauchen und abends irgendwie waren wir total kaputt. Also das war eigentlich
also das, was ich wirklich bereue in meinem Leben ist, dass ich niemals Interrail gemacht habe. Ich bin zwar auch gut rumgekommen, auch als ich noch nicht beruflich viel unterwegs war, aber Interrail hätte ich vielleicht einmal machen sollen. Das ist so ein bisschen, aber weil du gerade die Kreuzfahrten angesprochen hast, auch das wird es ja jetzt erstmal nicht geben.
Und, ich glaube, und, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es die gar nicht mehr
gibt. Dass es die gar nicht mehr gibt. Und wir sind als Komiker, ich habe einmal eine Kreuzfahrt gemacht und als Komiker und du auch ein paar Mal. Und das ist so eine Sache, die jetzt auch hinterfragt werden wird. Aber wie gesagt, jetzt sind wir 2020. Was machen wir jetzt im Sommer? Ich kann nur sagen, dass ich dadurch, dass ich im Ruhrgebiet lebe und eigentlich sehr zentral lebe, schnell eigentlich überall bin und ich habe mit meiner Frau sehr, sehr oft Urlaub gemacht in der ehemaligen DDR, also im Osten. Also ich habe, weil das wirklich ein Land war, was ich nicht kannte, ich wollte unbedingt mal in die Sächsische Schweiz, das haben wir letztes Jahr gemacht und das hat mich komplett umgehauen. Das fand ich wirklich, das hat wirklich was vom Grand Canyon, wo ich auch schon mal war, also wo ich wirklich sagen muss, ist nicht ganz so monumental, aber ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, fand ich ganz toll. Dann waren wir auch schon im Spreewald, was auch wunderschön ist und natürlich die ganze Küste, weil du gesagt hast, Warnemünde und Usedom und der Darß. Der Darß war ja, glaube ich, schon zu DDR-Zeiten ein riesen Teil dieser Halbinsel oberhalb von Rostock, auch mit den ganzen FKK-Stränden und so weiter. Und dann waren wir auch mal eine Woche an der Mecklenburger Seenplatte, wo du auch warst. Und das ist so ein unentdecktes Land. Das Interessanteste war aber, dass wir mal eine Woche in Lenzen waren. Lenzen an der Elbe, kennst du das? Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Nee. Das ist gegenüber von Dannenberg. Mhm. Und Dannenberg ist der nächste Ort zu Gorleben.
Ach.
Und wenn du da bist, dann weißt du, warum die ihr atomares Endlager in Gorleben aufgebaut haben, weil das natürlich so nah an der DDR-Grenze war.
Ah.
Das ist so JWD. Und es ist halt Osten und Westen. Du gehst über die Elbe bis im Westen. Also eigentlich ist es Nord-Süd-Ost-West. Und wir haben leider, muss ich sagen, sehr, sehr viel Zeit wieder im Westen verbracht, als wir da Urlaub gemacht haben in einem ganz schönen Schloss. War auch ein schönes Zimmer und so. Aber die ganze Infrastruktur, die änderte sich wirklich in dem Moment, als wir die Elbe überquert haben, über die Brücke oder über die Fähre. Das war wirklich also erstaunlich und das war 2012, glaube ich, 2012 oder 11 war das, glaube ich, als wir da waren, wo man schon sagen könnte, da hätte jetzt eigentlich mal was passieren müssen, aber so diese unmittelbare Nähe, dieses einfach nur diesen Fluss überqueren und du bist in einem ganz anderen Land mit einer ganz anderen Infrastruktur, das fand ich also damals schon auch sehr, sehr spannend natürlich auch, aber halt auch sehr, sehr traurig natürlich, ne? Und die ganzen Städte, die ich mir angeguckt habe in ich glaube, wir können einen eigenen Podcast machen über Dresden und über Leipzig und letztes Jahr war ich noch für ein paar Tage noch in Erfurt, auch was für eine wunderschöne Stadt aber es gibt halt sehr, sehr viele Ecken, kann ich wirklich sagen, in Deutschland, die ich noch nicht gesehen habe und wo ich einfach noch nicht war und das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr vielleicht auch machen, dann einfach da mal für einen Tag oder für, wenn die Hotels wieder aufhaben, dann mal hinfahren, weil was anderes bleibt
auf jeden Fall
nicht übrig.
Ich bin vor 3 Jahren bin ich auf den Geschmack gekommen dank meines lieben Freundes Stefan Kaminski, den du ja nun auch kennst.
Ein wunderbarer Sprecher, Schauspieler.
Fantastisch, ja, ja. Wahrscheinlich der Beste.
Wahrscheinlich der Beste, ja.
Wahrscheinlich. Und der hat mich irgendwann mal zum Wandern mitgenommen. Oh. Und ich habe zu ihm gesagt, Alter, bin ich schon so alt, ich bin ja kein Rentner. Und er sagte, komm mal mit. So. Und dann waren wir da im Brandenburgischen unterwegs, auf den Spuren von Theodor Fontane, sage ich jetzt mal
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Und das war so geil und so toll, dass ich sofort danach in den Buchladen gegangen bin und habe mir so ein Wanderbüchlein geholt, nur über Berlin.
Der Andrak also macht das ja auch, Manuel Andrak wandert ja auch total.
Manuel geil, Andrak genau. macht das und Helmut Sanfenschneider macht das auch.
Auch, ja, ja.
Der macht und das
natürlich
auch ganz
war, natürlich waren wir auf Rügen natürlich, als Fan von Caspar David Friedrich, wollte ich natürlich auch sofort nach Rügen und wir waren sogar mal eine Woche auf Hiddensee im Oktober.
Ja.
Und das war auch, ist halt sehr, sehr abgelegen. Über Hiddensee haben wir schon mal gesprochen. Aber als die Mauer fiel, ich glaube, es war 2 Tage später, im Fernsehen war Udo Lindenberg, wurde interviewt und wurde gefragt, jetzt kommt natürlich eine Udo Lindenberg-Parodie, nur zur Warnung, wurde gefragt, ja, Herr Lindenberg, jetzt wo die Mauer auf ist, was machen Sie denn dann? Und dann sagte Udo Lindenberg, ich glaube, es war sogar in der Tagesschau den Satz, ich fahr zu meinem Vergnügen nach Rügen. Und Auch da war so eine Sehnsucht und so eine Neugier. Was ist da jetzt eigentlich? Was ist da jetzt eigentlich? Was können wir uns da jetzt angucken? Und darüber haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, was man sich
im Osten wenn ich mal kurz einhaken kann. Ich glaube, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Deutschland zu entdecken auf eine ganz neue Art und Weise. Wie gesagt, für mich ist dieses Wandern toll. Ich habe das dann auch weitergeführt, als ich voriges Jahr für 2 Wochen in Koblenz so eine Varieté-Show moderiert habe. Und dann war ich da in dieser Gegend, in Koblenz und in Umgebung.
Lorelei
und so. Ja, und dann war ich da wandern und es war traumhaft schön. Natürlich, das ist nichts für Pubertäre und auch nichts für Kinder, klar. Ja. Das ist nichts wirklich für Familien. Aber wenn du mit einer Frau irgendwie unterwegs bist, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind, sage ich jetzt mal so.
Ja, ja.
Also egal, ob du nun in Berlin wohnst oder in München oder in Köln oder in Rostock oder Magdeburg, ist eigentlich schied egal. Du kannst eigentlich immer zu Fuß auf Schusters Rappen, wie es so schön heißt, kannst du eigentlich die Umwelt erkunden. Und das macht wirklich Spaß. Also es ist nicht nur körperlich eine feine Geschichte, sondern es macht wirklich Spaß. Natürlich muss ich dazu sagen, als ich mit Stefan dann unterwegs war, und das habe ich dann auch genauso gemacht, weißt du, dann bist du den ganzen Tag stundenlang, hast dann viele, viele Kilometer hast du hinter dich gebracht und dann kehrst du ein in ein schönes zu einem Gastwirt und dann haust du dir da irgendwie Schnitzel mit Spargel rein. Das ist momentan irgendwie noch nicht möglich. Vielleicht kommt das aber auch bald. Wir wissen es nicht. Aber das ist auch nicht der Punkt. Aber ich muss sagen, dass ich da plötzlich etwas entdeckt habe über Berlin. Berlin hat ja 66 Seen und die ganze Umgebung und was du da alles entdecken kannst, ist so toll und ist so spannend und ist so schön.
Kleiner Tipp, wenn ihr in Berlin seid, der kleine Spreewald im Osten ist ganz
toll. Eben, zum Beispiel.
Der ist ganz süß, ja.
Ja, ja.
Ja, und das gibt es bei uns im Ruhrpott natürlich auch. Es gibt in Duisburg eine Seenplatte. Ja, das ist schön da. Das ist richtig, richtig schön. Also ich würde mich da jetzt nicht einquartieren, weil ich ja in Bochum wohne. Ich wohne 3/4 Stunde entfernt. Aber auch selbst wenn ich zum Beispiel von Bochum nach Köln fahre und mal so einen Schlenker mache durchs Bergische Land, da so Solingen, da so, weißt du, und so Wuppertal. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man nach London fahren kann oder nach Amsterdam fahren kann, Städtereisen und so weiter oder weiter weg auf irgendeine Insel. Aber wir können dieses Jahr halt nichts anderes machen. Wir müssen das Beste draus machen. Und es ist nicht so scheiße bei uns. Resümee vielleicht mal zu sagen. Okay. Es gibt viel zu entdecken und natürlich muss man jetzt gerade die Kids und die Jugendlichen an die Hand nehmen und denen das auch so ein bisschen vermitteln. Wir sind Vermittler im Moment. Das ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Generation jetzt gerade, wo wir sagen, wir haben unsere Eltern oder wir haben unsere Eltern halt nicht mehr, aber es gibt noch die Kinder und wir sind diejenigen, die jetzt die das alles zusammenhalten müssen. Und das ist natürlich jetzt im Sommer, wo viele Sachen nicht stattfinden werden, wie Festivals und viele Freizeitaktivitäten und Urlaube, müssen wir sagen, pass mal auf, es gibt da was und wir fahren jetzt raus und wir fahren mal für einen Tag dahin und dann sind wir abends wieder zurück und wir machen eine Fahrradtour oder irgendwie was. Irgendwie müssen wir gucken, dass wir das Positive dem Negativen gegenüber höher halten. Einfach.
Ja. Ja, die Nacht hat nicht das letzte Wort,
hat die unser Dunkelheit Freund Hans-Rudolf hat nicht Kunze. Das letzte Wort.
Die Dunkelheit
hat wieder, nicht. Um mal wieder Hans-Rudolf Kunze zu zitieren.
Ja, ja. Und vielleicht darf ich noch ganz kurz was sagen für diejenigen, die jetzt sagen, Kinderferienlager. Ich könnte natürlich jetzt über DDR-Kinderferienlager, könnte ich natürlich auch ganz viel erzählen. Aber ich empfehle euch den Film, den ich schon letzte Woche empfohlen habe, nämlich den Film Sieben Sommersprossen, ja. Den du ja mittlerweile auch gesehen hast.
Ja.
Also wenn man wissen will, wie ging es denn in der DDR, in den 70er, 80er Jahren, in den DDR-Kinderferienlagern ab, dann guckt euch den an, den kann man streamen, soweit ich mich nicht verguckt habe. Oder
gibt's bei Amazon Prime, ja, kann man, wenn man
Amazon Prime hat, gibt's ist den. Umsonst, Sieben so, ja. Sommersprossen aus dem Jahre 1978. Ich muss noch dazu sagen, als Nerd, Regie Hermann Schoche, Hauptdarstellerin Karin Schröter, weil dieses Erfolgsteam, weil dieser Film war einer der erfolgreichsten DEFA-Filme aller Zeiten, dieses Team hat dann 2 Jahre später nochmal einen Film gemacht und dieser Film heißt, und den kann man sich auch angucken, den gibt's glaube ich auch als Stream, der heißt Und nächstes Jahr am Balaton, auch Regie Hermann Schoche, auch mit Karin Schröter in der Hauptrolle. Karin Schröter spielt aber merkwürdigerweise, was ich nie verstanden habe, Shirin, eine holländische Studentin, in die sich der Hauptdarsteller René Lüdecke verliebt.
Oh, ja.
Und der Film ist allerdings nicht so gut und ich habe ihn gesehen und war da groß enttäuscht, obwohl natürlich Karin Schröter mitgemacht hat und Hermann Schoche. Übrigens, Hermann Schoche habe ich auch festgestellt, ein ganz bedeutender, großartiger DDR-Regisseur, über den ich vielleicht auch nochmal gesondert reden muss, weil der wirklich tolle Filme gedreht hat, wichtige DEFA-Filme gedreht hat. Aber Sieben Sommersprossen, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Und wenn ihr wollt, natürlich auch und nächstes Jahr am Balaton.
Lass uns einfach auf den Sommer freuen, lass uns auf schöne Tage freuen und gutes Wetter. Und
Erdbeeren, bald gibt's frische, leckere Erdbeeren.
Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben Spargel gemacht. Zum ersten Mal, ich meine, dank Corona wechsle ich und meine Frau wechseln uns ja ab in der Küche jeden Tag einmal.
Ja.
Auch, ne, muss ja auch was Positives haben. Und ich habe gestern zum ersten Mal Spargel gemacht und war ein leicht bisschen holzig, aber meine Frau sagte, fürs erste Mal war das schon ziemlich gut.
Lecker.
Ne, also.
Lecker. Mit lecker Kartoffelskäse
oder was gibt's dazu? Kartoffeln und so, Hollandaise, ne, da waren wir immer wieder lecker. Dabei, ne. Und also,
lecker,
lasst es euch einfach gut gehen.
Gut gehen,
und geht, wenn es wieder geht, geht raus und Kopf hoch und bleibt gesund vor allen Dingen.
Bleibt gesund, haltet durch. Ihr macht das alle ziemlich gut bisher. Ja. Ich weiß, es ist scheiße. Wir sind bei euch. Wir gehen auch nicht weg. Und
ihr kriegt jede Woche einen Ost-West-Dialog von uns um die Ohren geknallt. Ob ihr wollt
oder nicht.
So, alles Gute, mein Lieber. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Mach's gut.